Real Hope Talk, der Podcast von Gregor Gebhardt über Immobilien und das wahre Leben.
Heute im Real Hope Talk bei mir zu Gast Gerd Ferle. Gerd Ferle macht seit 26 Jahren nichts anderes als PR, hat auch noch seit 4 Jahren den Glockenbach Verlag. Und ich kann sehr froh sein, dass er mein Buch rausgebracht hat. Und darüber werden wir heute auch noch ein bisschen reden und auch was uns sonst so bewegt. Und Gerd, schön, dass du da bist.
Ich freue mich sehr,
Klasse. Gregor. Du, lass uns mal kurz gleich einsteigen, bevor wir über mein tolles Buch reden. Du hast Germanistik und Philosophie studiert.
Das ist richtig, genau. Ja, in Konstanz.
Und nutzt dir das heute noch was? Als Verleger ist Germanistik nicht schlecht. Philosophie?
Diese Lache, Gregor, dafür liebe ich dich. Das ist ganz interessant, nämlich heute habe ich genau die gleiche Frage schon mal gestellt gekriegt. Und zwar über einen LinkedIn-Kontakt. Der könnte vielleicht auch zu einem Buch führen. Und die sehr interessante Dame hat mich tatsächlich gefragt, ich hätte ja Philosophie studiert und ob ich das heute noch brauchen könnte. Und was habe ich der geantwortet? Ich muss sagen, Philosophie zu studieren war eine meiner besten Entscheidungen überhaupt. Man stellt sich ja vor, Philosophie ist so ein Wolkenkuckucksheim. Ja, das ist nicht umsonst, es ist eines der anstrengendsten und langwierigsten Studiengänge überhaupt, mit der höchsten Abbrecherquote, nämlich 90%. Ich habe nicht nur Germanistik studiert, ich habe es auch abgeschlossen mit einem durchaus respektablen Examen. Und es ist sehr praktisch. Es ist so, man lernt konkretes Denken, man lernt Texte zu analysieren und nebenbei hat man, wenn man in Konstanz studiert hat, auch formale Logik gehabt. Damals war das praktisch der Vorläufer von KI. Gut.
Ich bin ja so, da haben wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Ich hatte dich ja irgendwie so, weißt du, jeder, der so wie ich Realschulabschluss hat und was von Philosophie hört, der bringt ja sofort den Brecht aufs Parkett. Und dann hast du ja gleich gesagt so, ja, du bist ja sehr diplomatisch, du haust ja nicht gleich drauf, aber das ist für dich eher jetzt nicht der größte Denker.
Brecht würde ich mal sagen, also das ist so, Brecht ist ja kein Philosoph, Brecht ist ja eigentlich ein Poet und Schriftsteller. Der ist insofern für mich nicht der größte Denker. Er ist aber ein großartiger Theatermann, ist ja sozusagen in der Tradition oder in der Antizipation der Meininger Theaterschule, ist aber nicht mein Schwerpunktgebiet. Ich habe mich mit Brecht nicht so verstanden, ehrlich gesagt. Ich bin ja ein bourgeoiser Typ leider, oder bin ich halt einfach, und Brecht war nicht so meins. Ich habe mehr Thomas Mann, Stefan Zweig, Robert Musil.
Ich weiß, jetzt haben wir aneinander vorbeigelesen, aber gut, auch mal für diesen Ausflug. Ich meinte den Brecht von Lanz und Brecht, den.
Ach
den,
so,
genau, den meine ich. Den, wie heißt der? Den mit Brecht.
Den mit P.
Genau, nicht mit Brecht, den Brecht meine
den
ich.
Brecht.
Genau, den. Und da hattest du mir gesagt, dass du ihn nicht als den größten Philosophen hältst, der sich aber als großen Philosophen versteht.
Naja, Hannah Arendt sagt ja, ein Philosoph, der sich in die Tagespolitik einmischt, ist keiner.
Oh, das kannte ich nicht, das ist aber gut.
Das ist natürlich etwas, also ich möchte jetzt hier, vorhin hast du ja selber gesagt, ich bin ein diplomatischer Mensch, jeder soll auf seine Fasson glücklich werden, das ist ja auch sozusagen ein philosophischer, ein epikureischer Ansatz. Ich habe Sven Brecht auch
heißt,
tatsächlich mal live erlebt.
Oder wer heißt der denn? Der heißt nicht auf Sven, auf keinen Fall.
Oh, sorry, auf jeden Fall. Also wir wissen.
Egal,
sorry,
wir wissen, über wen wir reden.
Schirm gehabt. Also genau, dieser Philosoph Brecht, aller Ehren wert. Ich würde das so nicht machen und verweise auf Hannah Arendt und habe das auch in einigen LinkedIn-Kommentaren, als ich noch bestimmte Kommentare geschrieben habe auf LinkedIn, auch erwähnt. Und das würde ich auch in jeder, auch bei Lanz würde ich das jetzt so ausdrücken und auch begrüßen.
Ja, ich finde das, also ich höre trotzdem immer ganz gern mal den Podcast von den beiden und finde da ein paar Sachen ganz gut. Manchmal nervt es mich wieder abartig, ja. Also gerade der Lanz, der da immer wieder reingrätscht und nicht ausreden lässt und immer so, egal, lass uns da gar nicht großartig drüber reden. Aber was ich gerade gut finde, dass du sagst, so ja, sollten sich aus der Politik raushalten, ist komisch, weil ähnlich geht's mir wenn so Schauspieler oder Leute, auch die jetzt gerade nicht wirklich mit der Politik was zu tun haben, dann immer sehr politisch werden. Sänger, Schauspieler, die sowieso oft auch in Talkshows da sehr tiefsinnig versuchen zu sprechen und so. Also das gefällt mir eigentlich auch nicht so. Die sollen sich auch eigentlich lieber auf ihren Job konzentrieren.
Also um den Leuten sozusagen für die Leute eine Lanze zu brechen. Wir leben natürlich jetzt in sehr aufwühlenden Zeiten. Wir sind gefordert und deswegen fühlen sich sehr viele Leute bemüßigt, sich sozusagen verbal zu engagieren. Insofern tendiere ich da zu einer gewissen Großzügigkeit, was mir jetzt mit vor dem Hintergrund einer Philosophie nicht gefällt, ist, dass Philosophen gern einen gewissen Habitus entwickeln und sozusagen von oben herab irgendwas wissen. Und ich glaube, Herr Gregor, wir haben uns ja in Dubai zweimal sehr, sehr lang auseinandergesetzt. Ich hoffe, dass ich diesen Duktus, auch wenn ich einen elaborierten Sprachcode habe, nicht
so. Nein, du siehst auch jetzt nicht aus wie der klassische Philosoph, der immer etwas zu lange Haare hat und der in der Regel so aussieht, als wenn er gerade aus dem Bett kommt. Da siehst du sehr frisch aus, mein lieber Gerd. Und ich finde es auch cool, irgendwie so jetzt so sagen zu können, ich habe jetzt einen Verleger. Ja, der Gerd ist mein Verleger.
Ja.
Das ist, das schmeichelt so ein bisschen auch so meinem Ego. Du weißt ja, ich bin Löwe. Und ja, also vielleicht auch nochmal hier, um das zu erklären. Oh, er zeigt mein Buch hoch. Wir haben uns in Dubai kennengelernt. Wir haben eine gleiche Leidenschaft. Wir stehen beide wahnsinnig gerne früh auf. Und wir sind Menschen, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, wir könnten auch mal 3-4 Stunden morgens frühstücken und dabei einfach nur übers Leben reden, Käffchen trinken und die Leute beobachten, die um uns herum sind. Das ist eine Eigenschaft, die haben wir beide. Da haben wir uns kennengelernt. Wir sind ja eigentlich sehr unterschiedlich, aber über unsere gemeinsame Frühaufstehleidenschaft waren wir immer die ersten morgens da. Also ist uns nichts anderes übrig geblieben, als dass wir uns miteinander unterhalten, weil wir mit der gleichen Gruppe dort waren. Und ich bin sehr froh darüber, dass wir uns kennengelernt haben, dass wir auch, wenn wir so unterschiedlich eigentlich sind, wie wir den Draht zueinander gefunden haben. Ich höre dich gern sprechen, ich philosophiere gerne mit dir, ich rede gern mit dir übers Leben. So sind wir darauf gekommen, dass ich gesagt habe, Mensch du, ich habe da ein Buch geschrieben, aber eigentlich weiß ich noch gar nicht, wie das alles geht, wie funktioniert das. Dann habe ich gesagt, sag mal, soll ich dir so One-Pager mal schicken, dass du sagst, One-Pager findest du doof. Du liest, wenn, dann ganze Bücher. Und dann habe ich dir das ganze Buch geschickt. Und dann hast du gesagt, Gregor, da können wir was draus machen.
Ja, Gregor, also der Reihe nach sozusagen. Ich bin sehr, sehr stolz darauf, dein Verleger zu sein. Ich habe das Gefühl auch, du bist ja sozusagen vice versa mein Autor. Ja, das erfüllt mich genauso mit Freude und mit Stolz. Das ist ein sehr schönes Buch geworden. Bevor wir zum Buch kommen und zu dem, was dann das Buch ja auch beinhaltet, nochmal kurz zu Dubai und zu der Unterschiedlichkeit zwischen uns. Wenn man uns so sieht, wird man vielleicht denken, ja, was treibt denn die zwei zusammen? Das könnte schon sein. Aber du hast es selber schon gestanden, du bist ein Löwe. Ja, nicht bin ein Schütze. Und die Schützen, die bewundern die Löwen. Es muss sagen, die meisten bewundern die Löwen, aber die Schützen halt auch. Und es sind zwei Sternzeichen, die sich in ihrer Energie und in ihrer Wertekonstellation sehr ergänzen. Insofern sind die Unterschiede äußerlich gegeben, auch im Werdegang. Wobei ich dir schon mal gesagt habe, in deinem Buch Mein stinknormales, legendäres Leben gibt es durchaus Passagen, die mit meinem eigenen Buch Wie Großvater den Krieg verlor tatsächlich korrespondieren. Also auch da in unseren Biografien, wenn wir in die Tiefe gehen würden, würden wir nicht nur in der Wertekonstellation und in der astrologischen Ergänzung, würden wir wahrscheinlich auch mehr Gemeinsamkeiten finden, als das oberflächlich der Fall zu sein scheint. Tatsächlich auch, wir sind beide Frühaufsteher, wir achten auch auf eine gute Ernährung beziehungsweise eine gute Ernährungsergänzung, wenn ich das jetzt so sagen darf. Das entgeht einem nicht, wenn man zusammen frühstückt.
Da ganzen Pilzchen, die auf dem Tisch liegen, wenn man sich dann reinfällt.
Ja, ich wollte dich das Wort sagen lassen, damit ich nicht indiskret bin. Mache ich auf eine gewisse Art auch. Und tatsächlich haben wir uns dann in diesen frühen Morgen, so früh war es dann jetzt auch wieder nicht, aber in den frühen Morgenstunden im Frühstücksraum gefunden. Und Ja, ich glaube auch, du, wenn ich mich richtig erinnere, hast du mich auch an, du hast du mich nicht als Verleger angesprochen, sondern du hast erzählt, dass du da so ein Manuskript hättest. Und ich habe dann da eine Weile zugehört, bin in der Reserve geblieben und habe dann irgendwann mal gesagt, du, ich habe einen Verlag, lass uns doch mal. Und so ging das dann hin und her. Und tatsächlich lese ich keine One-Pager, ich lese keine Exposés. Ich, ganz wichtig ist, ich muss wissen, wie steigt ein Autor ein? Gefällt mir der erste Satz? Gefällt mir die erste Seite? Und dann gibt's ja so einen Trick, den mache ich manchmal, weil meistens lese ich durch. Man liest dann die Seite 60.
Die Seite 60, ist das ein Trick?
Das ist ein Trick. Das kann auch die Seite 40 sein oder die Seite 70. Aber steig irgendwo, also regelmäßig auf einer bestimmten Seite ein als Verleger. Der Einstieg stimmt. Wenn in der Mitte was passiert, Mitte ist immer das Schwierigste, dann ist schon viel wert. Bei dir habe ich das nicht gemacht. Ich habe sofort durchgelesen. Ich habe wirklich mit dem Schlimmsten gerechnet, muss ich sagen. Und habe auch in Dubai die ganze Zeit...
Wie komme ich aus der Nummer wieder raus?
Scheiße. Genau. Als ich dann aber, du hast mir das, glaube ich, dann geschickt. Ich war wirklich sofort begeistert und habe das dann auch, ich habe so ein paar, also das hat sicherlich jeder Verleger ein paar Test- oder Mitleserinnen und Leser, habe das sofort getestet, weil ich sehr begeistert war und habe eigentlich ein ziemlich geschlossenes Feedback gekriegt. Ja, und so kam es dann dazu, dass wir eigentlich relativ schnell ins Geschäft kamen, wenn ich
sehr mich schnell. Richtig erinnere. Sehr schnell, ja, genau. Nee, also ich mag ja auch gern Schnelligkeit. Also ich liebe Tempo. Mhm. Kurz noch schnell, weil du sagst Seite 60. Bei mir in den 90ern damals, als ich oder Ende der 80er, Anfang der 90er, da kauft man sich ja noch viele CDs. Bei mir war ein Indikator immer, ob eine CD gut ist, wie das Lied Nummer 9 ist.
Cool.
9, cool, 9 ist sowieso meine Lieblingszahl, aber Lied Nummer 9, und ich höre ja nur so R&B und so Softmucke und so, und wenn die 9 wirklich ein Knüppel war, dann wusstest du, dass alles, was davor war, auch richtig gut war. Also lustig, dass du es sagst jetzt. Ich kannte das nur mit Musik, genau.
Ja. Du hast ja einen Lieblingsinterpreten, den hörst du immer, wenn du sonst wohin rauschest. Den habe ich mir auch angehört, den habe ich mir auch draufgetan. Mir fällt aber der Name nicht ein. Danke.
Gott hab ihn selig. Leider mit 54 schon von uns gegangen. Ist für mich wirklich das A und O. Seine Stimme, seine Musik finde ich sensationell. Sensationell. Also, ja. Aber ich höre halt hauptsächlich, ja, ich bin mit meiner Musikgeschmack wirklich 80er, 90er Jahre stehen geblieben. es gibt zwar aktuell so ein paar coole Sachen, aber ich vermisse so dieses so, ja, so ich stehe halt so Cool and the Gang und Temptations und Death Band und irgendwie so halt Diane Warwick und Whitney Houston und sowas alles. Weißt du, ich bin so gottfroh, dass ich mit denen allen groß werden durfte. Ich meine, überleg mal, wie viele Leute nicht mit Michael Jackson groß geworden sind. Oder alleine sowas, weißt du, ist jetzt zwar eine Gegenwart, aber so eine Amy Winehouse und so, weißt du, das waren schon echt große. Schade.
Ja, Amy Winehouse, ja, ist schon super. Ich meine, man muss dem ins Auge sehen, dass die Leute, die nicht mit Michael Jackson groß geworden sind, natürlich jetzt weniger werden. das trifft dann irgendwann mal wie alle anderen Musikgeschmäcker auch. Ich konnte mit Michael Jackson nicht so viel anfangen. Ich fand Prince sehr stark. Ich finde natürlich Amy Winehouse auch super. Aber ich bin selber Musiker. Ich habe also Konzertgitarre gespielt, sehr intensiv, habe eine Band gehabt und das ist wie mit die Leute, die selber eine Band haben und Musik machen, die hören wenig oder relativ oder sind offener, haben keine Stars oder wie sagt man, keine Idole. Ich zumindest hatte keine Idole und die können auch meistens nicht tanzen, was jetzt bei mir nicht der Fall ist. Also jedenfalls mit Musik war ich eigentlich eher selber beschäftigt, als dass ich so aktiv ein Musikfan gewesen wäre. Und heute muss ich zugestehen, ich lese eigentlich die ganze Zeit und ich höre nur noch Musik, wenn ich morgens meine Yoga-Session.
Aber wenn du Musik hörst, weil es ist auch zum Beispiel ich, wenn ich Musik höre, ich höre immer den Text. Ich achte komplett auf Texte.
Ich auch.
Meine Frau zum Beispiel, die findet ein Lied cool. Und wenn du sagst, ja, worum ging's, die hört nicht auf Texte. Also ich muss Texte. Und ich finde auch Lieder, die jetzt ein doofen Text haben, die vielleicht trotzdem so von einer ganz gut ins Ohr gehen. Ich mag schon, wenn das beides funktioniert. Also
geht mir genauso, Gregor. Das ist natürlich auch der Leser und der Auditive in mir. Ich muss Texte, ich übersetze sie auch. Englisch geht mir fließend rein. Und ich kann nicht weghören. Und wenn ein Text auch noch cool ist oder geil, umso besser. Und wenn er doof ist, kann ich nicht weghören.
Ich habe übrigens bei dir bei LinkedIn gesehen, dass da so ein Arsch voll Sprachen stehen, unter anderem auch Bulgarisch. Warum?
Ja. Also das ist jetzt aber wirklich, das muss man echt glauben und ich traue es mich auch kaum zu sagen. Ich habe mir wirklich 1989, als die Mauer fiel, habe ich gedacht, was für einen Beitrag zum Brückenbau zwischen Ost und West kann ich leisten.
Geil.
Habe ich gedacht, fahre ich nach Bulgarien und lerne Bulgarisch. Hat eine Weile gedauert natürlich, also ich bin dann tatsächlich 2006 zum ersten Mal in Bulgarien gewesen. Da war ich eingeladen als Jurymitglied für ein Filmfestival, also International Öko Film Festival oder so hieß es, und ich weiß auch gar nicht, wie ich zu der Ehre kam. Und da hat dann aber der Entschluss so richtig Formen angenommen. Ich habe Bulgarisch wirklich gebüffelt. Jetzt spreche ich schon eine Weile nicht mehr aktiv, aber ich bin tatsächlich so weit gekommen, dass der Sprachlehrer gesagt hat, er hatte noch nie einen Schüler mit diesem Niveau, er weiß gar nicht, wie er weitermachen soll.
Wahnsinn. Das erinnert mich an die Geschichte. Ich hatte mal einen Mieter bei mir, das China-Forum. Und der Geschäftsführer vom China-Forum, ein Deutscher, wenn der seine Delegation aus China da hatte, hat perfekt Mandarin gesprochen und das war Wahnsinn. Und da habe ich zu ihm gesagt, du Mensch, Stefan, wieso hast du nur Chinesisch gelernt? Da sagt er, er war fertig mit dem Abi und hat überlegt, hat eine Münze geworfen, ob er Chinesisch oder Japanisch lernt. Und dann ist es aber Chinesisch gelandet. Habe ich auch gesagt, Wahnsinn, also was die Leute alles machen und vor allen Dingen, das ist ja nun eine Sprache, die ist ja nun wirklich,
Also Bulgarisch ist, also Chinesisch ist natürlich nochmal eine ganz andere Nummer, aber da kam noch dazu, dass ich tatsächlich auch als Germanist wissen wollte, ob Bulgarisch oder ob diese slawischen Sprachen für uns Westeuropäer tatsächlich so schwer zu lernen sind. Und weil es hieß immer, Bulgarisch kann ein Westler nicht lernen. Und ich habe gedacht, das ist natürlich Quatsch. Bulgarisch ist wirklich sehr schwer. Ich habe mir also da mehrere Jahre nicht die Zähne dran ausgebissen, weil ich habe es am Schluss dann drauf gehabt. Aber das war jetzt wirklich eine Herausforderung. Ich würde sagen, in der Zeit und mit dem Aufwand, ich war dann x-mal dort, habe immer im Land dann die Sprache gelernt, hatte da auch eine ganz wunderbare Lehrerin, eine Professorin von der Sofia Universität. Und also in der Zeit hätte ich wahrscheinlich Spanisch, Italienisch und Italienisch habe ich gelernt, aber Spanisch und Isländisch und Norwegisch zusammengelernt. Also es war hart. Die meisten Leute fragen mich, wie hieß sie denn? Warum hast du Bulgarisch gelernt? Und sie ist natürlich dann in der Zeit auch nicht ausgeblieben, aber tatsächlich war die Motivation, die Sprache zu lernen, war zuerst da.
Also ich kann dir eine Sprache definitiv sagen, die man nicht lernen kann. Ich habe ein halbes Jahr in Griechenland gelebt, auf Kreta, war da Tauchlehrer. Und selbst wenn du möchtest, kannst du mit meinen Fähigkeiten nicht Griechisch lernen. Das geht nicht.
Okay.
Es ist ausgeschlossen.
Okay.
Also,
komplizierte Grammatik.
Ich kann ja nicht mal die Deutsche, wie du weißt.
Nein, also das kann ich so nicht stehen lassen. Du hast ein wunderbares Deutsch.
Als Legastheniker, ja, Gott sei Dank hatte ich da ja das große Glück, dass ich da natürlich auch Unterstützung von der lieben Carla Luttert bekommen habe, mit der ich das Buch zusammen entwickelt habe und sie, Gott sei Dank, das, was ich im Kopf hatte, mit mir gemeinsam zu Papier gebracht hat.
Wir haben dann als Verlag auch noch ein bisschen dann dran gedreht, wenn ich das so sagen darf. Wir haben uns auch große Mühe gegeben. Es ist, wie soll ich sagen, aber die Essenz eines tollen, spannenden Buches war wirklich sofort da. Und auch der Gregor Gebhardt war in diesem Buch sofort da. Das Wenige, was ich da von dir wusste in Dubai, habe ich, also nach dieser ersten Woche Dubai, habe ich in diesem Buch sofort wiedergefunden. Und ich habe es also wirklich, ich habe es angefangen und nicht mehr weggelegt. nicht mehr weggelegt. Schmeichelt mir natürlich
sehr. Und also, weißt du, was das Gute war, auch jetzt, dass ich nochmal auch ein bisschen, wir reden ja ganz viel positiv heute hier, mit unserer Zusammenarbeit. Bei mir ist immer so, mir geht immer oft alles nicht schnell genug und ich bin immer so, ja, komm, das machen wir jetzt so. Und Gott sei Dank bist du ja auch nicht alleine bei dir, sondern du hast ja auch die liebe Merle bei dir im Büro. Und Merle ist eine, die kontrolliert auch noch nach dem Komma die fünfte Stelle. Aber wirklich mehr als positiv. Und die hat nicht so lange losgelassen. Also wenn es nach mir gegangen wäre, wäre das Buch wahrscheinlich schon gefühlt 6 Wochen vorher in Druck gegangen. Und Gott sei Dank seid ihr so, wie ihr seid und habt immer noch mal nachgebohrt und noch mal nachgebohrt. Und ich war natürlich, das macht einen Menschen, der so innerlich nervös ist wie ich, wahnsinnig. Aber danke noch mal dafür. Und es ist auch dann wirklich, es war wichtig, dass man dann noch mal eine Schleife dreht. Also auch jeder, der jetzt hier vielleicht zuhört und sagt, Mensch, ich habe doch da auch eine Idee, ich rufe den Gerd mal an. Wichtig ist wirklich, ich habe über 2 Jahre mit dem Buch mich beschäftigt, bis es dann jetzt in meinen Händen ist. Also ein Buch auf die Schnelle, gerade wenn es ein persönliches Buch ist oder wo man viel über sich preisgibt und wo man auch, also für mich war dieses Buch ja nicht nur, dass ich viel über mich preisgegeben habe, sondern es war ja auch ein Stück weit Therapie. Ja, also man geht nochmal viele Sachen durch, reflektiert, würde man es nochmal so machen, würde man es anders machen, wie war das alles? Also das sind schon Themen, die nicht unwichtig sind.
Ja, nochmal auf die Schnelligkeit und Langsamkeit eingehend. Du bist tatsächlich sehr schnell. Ich bin, ich habe so 2 Seelen in meiner Brust, wie bei fast allem, der Schütze und der Krebs, um es jetzt mal astrologisch auszudrücken. Ich bin im Kopf schnell, ich bin in Gedanken schnell, aber ich retardiere dann ein bisschen. Ich werde langsamer, weil ich weiß, dass sozusagen gut Ding tatsächlich Weile haben muss und Raum braucht. Die Merle Giet, die Gott sei Dank, ja, die ist ja die Verlagsleiterin. Ich habe ja den schönen Job des Verlegers. Ich lese fische die schönen Bücher raus und bespreche es dann mit der Merle. Kein Projekt geht gegen sie durch, keine Chance. Ist auch gut so. Die ist nochmal viel, viel, viel genauer, als ich das selber auch oft aushalte. Und tatsächlich, Gregor, vielen Dank, dass du das wertschätzt. Tatsächlich lohnt sich das am Ende. Und deswegen sind wir wirklich, wir haben sehr sorgfältig gemachte Verlagsprodukte und in der Regel finden wir 1 oder 2 Tippfehlerchen oder so irgendwas, aber mehr nicht.
Na gut.
Das ist Merles Verdienst. Ganz großartig. Wir haben natürlich noch ein paar andere. Merle ist sozusagen der Kopf des Verlagsteams. Und ist auch und nicht nur der Kopf, sondern auch die Seele des Verlags. Und entsprechend sorgfältig arbeiten dann alle danach, also das Lektorat, das Korrektorat, dann Satztypo, Druckerei, das alles, alles super, super sorgfältig und sehr, sehr straight organisiert.
Ja, was ganz komisch war, so, ich habe ja das Buch natürlich auch mit meiner Frau besprochen und sie so, ja, das kam du, da stehen so viel persönliche Themen drin, da sind so viele Offenheiten und all sowas drin und vielleicht ist das gar nicht so gut. Aber ich habe wirklich jetzt festgestellt, ich habe so viele Leute, wo ich gar nicht wusste, dass die das Buch sich bestellt haben, dass die mir ein Feedback gegeben haben, weißt du, ob es mein Banker ist, ob es Geschäftspartner sind, mit denen ich gerade auch arbeite, die viele Sachen von mir da wirklich natürlich nicht wussten, weil ich meine, wer berichtet von den 80er, 90er Jahren? Und die einfach das aber eher mit großem Respekt gezollt haben, als dass sie jetzt gesagt hatten, das ist ja blöd, sondern ich glaube, jeder hat ein Stück weit seine Vergangenheit, jeder hat so seine teilweise Fehltritte oder was auch immer, aber ich finde, es kommt ja auch immer ein bisschen darauf an, wie man mit den Themen umgeht.
Richtig. Und also was mir aufgefallen ist, dass du sehr wertschätzend schreibst. Du schreibst sehr wertschätzend über dein Leben, über die Menschen, die dir begegnet sind, auch über die Kollisionen, die menschlichen Kollisionen, die ja nicht ausbleiben, wie auch. Das macht es Buch sehr schön. Ich würde mal sagen, es gibt niemanden, der das Buch nicht, also der sozusagen drin vorkommt, der das Buch oder die das Buch nicht aufrecht lesen könnte. Und immerhin, ich meine, wir sind jetzt ja keine 20 mehr, ja, dass da Narben entstanden sind oder Sackgassen oder was ich jetzt bei dir eigentlich gar nicht so finde, aber so generell gesprochen. Das ist ja eigentlich nur normal und wir wollen ja was Interessantes lesen und was Interessantes erfahren. Und das ist bei dir in mein stinknormales eines legendären Lebens einfach super gelungen. Ich habe ja auch Dinge erfahren, die wüsste ich jetzt noch nicht. Ich würde sie vermissen. Die tauchen wahrscheinlich, du weißt ja, ich als ich habe ja ein Ferment oder ein, wie soll ich sagen, ein Überbleibsel aus der Philosophie oder fast schon sowas wie eine Bürde ist, dass ich Kierkegaard gelesen habe. Und Kierkegaard sagt zentral, was wir im Gedächtnis haben, muss in der Erinnerung absinken und aus der Erinnerung kommt es kreativ wieder hoch in Schaffensprozesse. Und ich habe so den Eindruck, dass das eine oder andere, die eine oder andere Szene aus deinem Buch über mein Gedächtnis in die Erinnerung absinkt und irgendwann mal weiß ich nicht mehr, dass ich das gar nicht selber erlebt habe, sondern eigentlich geklaut ist, weil es in meine Erinnerung abgesunken ist und wahrscheinlich irgendwo in dem Text wieder auftaucht. Ganz toll, Gregor.
Wenn wir noch mal kurz zur Philosophie kommen, ich habe was wirklich Gutes gehört, jetzt leider von dem Herrn, als wir am Anfang gesprochen haben. Da ging es um Generationen, wer wo wie groß geworden ist und dass wir eigentlich eine Generation sind der wahnsinnig großen Langeweile. Also das heißt, weißt du, wir sind ja nach der Schule nach Hause gekommen und dann so, ja, was machen wir denn jetzt? Also das heißt, wir mussten da ja dann irgendwie ein Stück weit kreativ sein. Wir hatten einen Schlüssel um Hals, es war keiner zu Hause, wir hatten keine WhatsApp-Gruppen und sonstigen Scheiß, sondern man ist hochgegangen, also er hat es so lustig beschrieben, wir hatten nämlich auch einen Hinterhof, man hat sich im Hinterhof getroffen, wenn da noch jemand war mit dem Ball, war gut, wenn nicht, war man alleine da, dann ist man alleine kreativ geworden, wo schmeiße ich jetzt einen Stein gegen oder weißt du, so eine Sachen und diese Kreativität, die geht halt dieser jetzigen Gesellschaft hier irgendwie oder auch der jetzigen Jugend komplett flöten, weil es ist keiner da, ich mache mein Telefon auf und gucke da 3 Stunden rein und dann, ich habe Hunger, jetzt gehe ich nach Hause, also dieses wie gehe ich wirklich mit richtiger Langeweile um? Und Langeweile fördert ja Kreativität. Und dann entsteht meistens irgendwas. Und das ist höchst bedenklich. Da habe ich mir echt auch Gedanken drüber gemacht.
Aber das ist schön, dass du das so sagst, Gregor, das war jetzt sozusagen philosophiert, weil genau dieser Prozess in Bezug auf Langeweile und dann passiert was und entsteht was und taucht auf, das ist genau das, was ich jetzt in meiner Interpretation jetzt diesen vom Gedächtnis in die Erinnerung absinken und dann als Aktion irgendwo wieder hochkommen, auch so gemeint habe. Ich kann mich noch erinnern, apropos Langeweile, ich bin ja zwar in Stuttgart geboren, das sage ich immer, also eigentlich ein Großstadtkind, aber aufgewachsen bin ich auf der Schwäbischen Alb. Und also das Schlimmste vom Schlimmen waren Sonntagnachmittag die Motorfliegerle, die Segelflieger hochgezogen haben. Also es war der Sound der Trägheit, der Langeweile und der Einsamkeit.
Wir konnten ja auch nichts machen, du konntest ja auch nicht die Glotze anmachen, da lief ja nichts. Also du hast dazu verdammt, irgendwas zu tun. Und das ist auch so, da habe ich heute mit meiner Frau so lustige Gespräche, weil wenn unsere Kleine mal nicht irgendwie, sie geht jetzt zum Sport, sie geht zu dies und Musik und das und wir fahren dahin und wir sind hier verabredet und so und dann ist sie immer ganz nervös, wenn mal gar nichts ist. Da sage ich, du, drauf geschissen. Und wenn die mal 2 Stunden in ihrem Zimmer sitzt und macht gefühlt gar nichts. Nein, wir müssen dann raus und wir müssen noch schwimmen gehen und wir müssen irgendwas, nein. Wenn du immer Entertainment von außen hast, was soll denn da passieren?
Absolut. Ich habe das dann gelöst als Frühjugendlicher, indem ich Gitarre gespielt habe wie ein Wahnsinniger und dann diese Band hatte. Ich habe die Gitarre spät an den Nagel gehängt, eigentlich zum Germanistikstudium, weil ich vor der Wahl stand, entweder studiere ich Konzertgitarre, was ich wirklich sehr gut konnte und auch einen Professor hatte, der mich aufs Studium schon vorbereitet hatte, oder ich gehe an die Uni und studiere Germanistik und Philosophie. Und es war mir auch klar, dass ich das machen will und habe dann relativ spät das Lesen sozusagen für mich entdeckt und auch nicht seither nicht mehr gelassen. Insofern habe ich mir eine gewisse Selbstbeschäftigungstherapie schon aufgetan. Dennoch war natürlich sehr, 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 sehr viel Raum trotzdem da und irgendwann mal ich kann mich immer noch daran erinnern, wie mein Vater irgendwann mal die Tür aufmacht abends und sagt, ich habe Gitarre geübt und er hat gesagt, hör endlich auf.
Sehr okay, gut. Hast du noch eine Gitarre?
Nee, ich hab eine ganz, ganz tolle Gitarre gehabt, eine Kyono, die ist eine sehr, sehr schwere Gitarre. Leute, die nicht intensiv Gitarre spielen, können sich gar nicht vorstellen, wie schwer so eine klassische Konzertgitarre sein kann. Also meine Freunde, die auch so ein bisschen geklimpert haben, die haben da gar keinen Ton rausgekriegt. Und die war mir zu schade, dass sie unbespielt im Gitarrenkoffer vermodert sozusagen. Und deswegen
kannst du normale Gitarre spielen? Das ist jetzt eine ganz doofe Line-Frage.
Ja, ich habe auch. Ja, ich war ja als Kind auch Pfadfinder und da hat man geklampft und wir haben ja jetzt, ich hatte ja nicht leider keine Rockband, sondern so eine schnöde Tanzband, also eine Hochzeitsband und da haben wir natürlich alles.
Aber warum kaufst du dir denn nicht mal eine Gitarre?
Geschrubbelt.
Das wäre doch mega, wenn man das kann. Ja. Vermisst du das nicht? Hast du nicht mal Bock, irgendwie mal in die Klampfe zu greifen?
Eigentlich nicht, Gregor. Ich habe irgendwann mal auch Kongas gelernt und das auch 10 Jahre gespielt, sozusagen hier schon in München. Und das war also vollwertiger Ersatz. Ich habe komischerweise keine Nostalgie. Ich habe überhaupt
sowieso
keine
Nostalgie. Könnte man dir vorbei, eine Gitarre jetzt in die Hand drücken und du könntest was rauskriegen?
Nee, nicht mehr. Das ist jetzt wirklich lang her. Also ich würde sagen, ich weiß noch, wie man sie anfasst, was die meisten nicht wissen, nämlich man darf überm Hals den Daumen nicht sehen und wenn man guckt, wie die Gitarristen spielen und guckt da überall so der Daumen drüber, dann weiß ich, der hat keine richtige Handhaltung, aber spielt trotzdem toll Mark Knopfler oder so, wahrscheinlich sieht man dem seinen Daumen, okay, da kann ich nicht richtig hingucken. Ich könnte es noch unterrichten, ich war auch eine Zeit lang während der Schulzeit Gitarrelehrer, aber ich könnte es wirklich nicht mehr
spielen. Warum schreibst du kein Buch, was du alles gemacht hast?
Ja, keine Ahnung. Ich bin so mittendrin, Gregor, mittendrin und man muss ja immer aufpassen. Naja.
Aber du schreibst, hast ja schon viele Bücher geschrieben. Gesagt.
Ich habe schon ein paar Bücher geschrieben, das ist richtig. Angefangen von einem Kunstbuch für Kinder zu Keith Haring. Keith Haring, ein Pop-Art-Künstler, den man schon fast vergisst. Interessanterweise, das ist im Prestel Verlag erschienen. Dann habe ich ich habe Gedichtbände geschrieben, ein paar Romane, von denen auch 2 jetzt momentan erhältlich sind. Und das macht mir auch wahnsinnig Spaß und erfüllt mich. Also ja, Musik ist.
Ich habe ja noch 2 praktisch vor mir. Ich wollte ja jetzt eigentlich ganz gerne im November, Dezember wieder anfangen mit der Fortsetzung meines Buches, weil eigentlich ist ja von dem Buch, seit es fertig ist, bis jetzt wieder irgendwie 8 Jahre vergangen und da sind sehr viele Sachen noch passiert, auch ob es die nächste Hochzeit ist, ob es Geburt meines Kindes ist, meines aktuellen und ob das Corona war, Krise, Krieg, Tod und Teufel und so. Also ich glaube, da kann man noch viel drüber berichten. Aber, weil ich gerade wieder drüber geredet habe, ich war ja gerade jetzt am Wochenende in Düsseldorf auf diesem KI-Summit und habe mit unserer liebreizenden Freundin, gemeinsamen Freundin Jessica darüber gesprochen, dass wir ja eigentlich zu dritt ein Buch schreiben wollten. Du, Jessica und ich, zu dem Thema Partnerschaften. Und zwar nicht im körperlichen, sondern Partnerschaften in der Businesswelt. Weil ich das eigentlich wahnsinnig wichtig finde. Und da gibt es eigentlich auch keinen wirklichen Ratgeber oder ein Buch darüber. Wie geht man mit Partnerschaften um?
Ist ein spannendes Thema. Ich zum Beispiel habe 2-mal gegründet. Also die Agentur Prospero, zunächst hieß die anders. Das waren 2 Partner, mit denen es überhaupt nicht geklappt hat. Da möchte ich auch gar nicht weiter eingehen drauf. Dann habe ich Prospero mit einem Partner zusammen gegründet. Das hat überhaupt gar nicht funktioniert. Das ist dann Gott sei Dank dann einfach aus der Firma raus. Von daher hätte ich selber eigentlich was zu erzählen, wie macht man es mit Partnern und was ist eigentlich Partnerschaft? Muss das jetzt rechtlich sein? Muss das jetzt verbrieft sein? Hat man andere Formen von Partnerschaft? Ist sicherlich ein super spannendes Thema.
Super. Es gibt ja, weißt du, du kennst ja meine Meinung, einen Partner braucht man nur zum Tanzen. nee. Also ich habe auch Partner, aber das Thema Rolle ist da immer sehr, sehr wichtig. Und die meisten machen immer den Fehler, richtig. Die können beide das Gleiche, machen sich dann gemeinsam selbstständig und sind dann ganz frustriert, wenn beide das Gleiche machen wollen. Und
das, Das hatte ich leider nicht. Mein Partner bei Prospero war eigentlich wäre die perfekte Ergänzung gewesen. Ich, also sozusagen der PR- und Sprachmensch, er wäre IT-Spezialist gewesen. Es gab aber, meine ich jetzt auch schon, kann man ja 25 Jahre ist das jetzt schon her. Und der damals junge Mann war dann nochmal 10 Jahre jünger als ich. Ich habe ja mit 36 gegründet. Der war einfach überfordert insgesamt. Ansonsten fachlich wäre das eine Bombe gewesen.
Das ist immer.
Gut, kann man nichts machen. Aber nochmal zu deiner Fortsetzung. Ich finde auch, dass das Buch nach einer Fortsetzung schreibt. Es ist tatsächlich sehr viel passiert. Unter anderem ja auch Dubai und Engagements. Und also wir freuen uns drauf, wenn du das angehst und sind gern wieder mit dabei, sollte das deine.
Unbedingt. Du, Dubai müssen wir eh drüber reden, dann. Weil wir haben übrigens gestern unsere Wohnung wieder verkauft. Hat alles hervorragend gut geklappt und wir wollen jetzt da ja gerne weitermachen und du weißt ja, wir nehmen gern Family and Friends da gern mit rein in die ganze Geschichte. Da sprechen wir mal separat drüber. Du, apropos Dubai, wir haben jetzt ganz gut eine Brücke gebaut, Immobilien. Eine Lieblingsfrage bei mir im Podcast ist immer, Gerd, wie stellst du dir deine Traumimmobilie vor? Wie soll die aussehen? Was kann die? Wo darf die auch liegen? Beschreib uns mal deine Traumimmobilie.
Also ich würde mal sagen, mache ich gleich, sozusagen zukünftig. Ich habe aber eine Traumimmobilie tatsächlich. Ich habe ein wunderbares Haus auf dem Land, das also wirklich sehr ländlich mit einem wirklich großen naturnahen Garten und dieser Garten geht auf den Fluss hin. Das ist ein Badefluss, da kommen die Biber, ja, also unsere Bäume in dem Garten haben alle Biberschutz. Das ist also Natur pur. Sehr groß, bisschen zu groß und viel Holz. Ich habe jetzt erfahren, wir hatten eine Feng Shui-Expertin hier im Büro. Ich habe erfahren, ich bin ein Holzbüffel, also Holz ist mein Material. So, das ist ein sehr großes Haus, hat Vorteile. Und jetzt komme ich dazu, wie würde mein Traumhaus aussehen? Also ehrlich gesagt, es würde wohl so aussehen wie das Tiny-Turmhaus, das du gerade anbietest, wenn ich das so sagen darf. Das finde ich ultra schick. Erstens mal würde ich am liebsten, ich würde am liebsten in einem Turm wohnen. Ich hätte auch nichts gegen ein kleines Schloss mit einer Mauer drumherum. Ich bin eigentlich ein ängstlicher Mensch. Mhm. Ich liebe eine Mauer, habe nirgendwo eine. Turm finde ich super, Aussicht finde ich super. Ich habe in München eine Maisonette-Wohnung über den 5. und 6. Stock. Das ist praktisch, ich wohne da praktisch unterm Dach. Liebe ich. Also gern Turm, nicht unbedingt riesig, mit Natur drumherum, also Garten oder sowas fände ich super. Nicht zu dicht und nicht zu einsam.
Ich kann damit, anfangen? Weil das hatte ich noch nicht. Also Turm und oben. Da hatte ich wirklich nicht, aber finde ich spannend, weil ich mag auch gern, also ich mag eigentlich am allerliebsten irgendwie ein fettes Penthouse. Also ich habe immer, ich mache seit 30 Jahren nichts anderes als Immobilien. Also ich habe immer konkrete Vorstellungen. Ich sage immer, 500 Quadratmeter Penthouse am besten mit Pool auf der Terrasse und all so eine ganzen Sache, weil mir sowas wichtig ist. Okay. Weil du sagst Mauer, ja, verstehe ich total. Sicherheit ist mir nämlich auch total wichtig. Hoch hinaus Natur, klar. Ich mag Wasser immer ganz gerne. Also am liebsten komme ich mit so einem leichten Sonnenbrand und Salzwasser auf der Haut nach Hause. Darum wäre das immer so ganz gut. Okay, ja.
Also Schwäbische Alb wäre nichts.
Ja, also wenn du sagst, mit Badesee ist ja schon mal nicht schlecht. Also das mag ich auch ganz gern. Hast du Mücken da?
Okay.
Okay, gut. Das war jetzt nochmal, weißt du?
Also wirklich ohne Moskitonetze
geht da gar nichts. Ja, das ist leider immer der Nachteil, das verstehe ich. Ja. Aber Küche und Kochen und groß und so ist nicht so dein Ding, oder?
Also Kochen, Küche und Kochen, nee, das ist so, dass wir, ich glaube, da unterscheiden wir uns auch. Ich löse immer Erstaunen aus, wenn ich sage, mir ist Essen einfach egal. Also ich weiß genau, was lecker ist. Ja, ich habe die tollsten Sachen schon gegessen. Ich habe auch wirklich schon sehr tolle Weine getrunken. Also ich habe da meine Benchmarks und ich genieße es auch. Aber das kann ich hier ja verraten. Ich esse seit bestimmt 5 Jahren morgens einfach immer nur Quark. Und wenn es dick kommt, dann esse ich am Abend auch nochmal einen Quark. Also ich brauche da keine Abwechslung, ich kann ewig das Gleiche essen, solange es eine gute Qualität hat. Insofern ist Küche für mich einfach nicht so wichtig. Platz schon, es kommt aber drauf an, entweder ist es das Haus, von dem ich gesprochen habe, steht in dem Dorf, da heißt es, das ist also eine dichtere Besiedelung und dann habe ich gern Platz und ein großes Haus. Aber wenn das Areal drumherum die Natur groß ist, muss das Haus selber
Hörst
nicht
du auch sein. Immer Küche Könntest ist mir du immer wieder auch an den gleichen Platz gehen? Also wenn du jetzt so einen, ich sage jetzt mal so einen Stammitaliener hast, bist du so einer für so einen Stammitaliener oder du hast einen Urlaubsort, da könntest du immer wieder hinfahren oder brauchst du da Abwechslung?
Herrlich. Ja und nein. Also tatsächlich bin ich ein Gewohnheitsmensch und ich bin gern mindestens zweimal am gleichen Ort, deswegen auch zweimal Dubai. Weil beim ersten Mal bin ich überwältigt und beim zweiten Mal sehe ich die Details. Zweimal ist nie das Gleiche. Also Wiederholung fängt für mich allerfrühestens beim dritten Mal an. Ich brauche allerdings trotzdem die Abwechslung und der Stammitaliener in Maßen, weil was mir ein bisschen, was sozusagen meinem schwäbischen Temperament nicht so richtig gut tut, ist, wenn ich jetzt überschwänglich mit Schulterklopfen oder sonst irgendwas begrüßt werde und so weiter und Buongiorno und dies und das. Das ist mir dann insgesamt ein bisschen
Du meinst der Klassiker, oh, Doktore.
Ja, genau, das ist, dann denke ich mir, naja, alles schön und gut. Insofern ja und nein, also ich habe schon gern gewisse Gewohnheiten, aber diese Gewohnheiten müssen auch irgendwo durch Abwechslung als Gewohnheiten markiert werden.
Verstehe ich, also ich bin so, ich könnte echt immer wieder auch an die gleichen Flecke fahren, also meine Frau möchte immer ganz gern am liebsten, wenn wir, sagen wir sind in Dubai 14 Tage, dann möchte sie am liebsten in 7 verschiedene Hotels gehen. Weil sie nochmal hier und da und rauf und runter. Okay. Und wenn mir das irgendwo mal gefällt, könnte ich auch 14 Tage lang immer auf der gleichen Liege am Strand sein. Ich brauche da keine Veränderung. Ich mag sowas. Ich mag schon mal neue Sachen sehen. Also ich fliege jetzt zum Beispiel übermorgen wieder mal an einen Ort, wo ich noch nie war. Da freue ich mich drauf. Aber ich kann auch immer wieder nach Mallorca fahren. Und immer wieder das gleiche Avocado-Brot am gleichen Strand essen, weil ich es einfach mega finde. Und so geht's mir übrigens auch mit Thema so Frühstück und so. Also ich mag, wenn etwas richtig gut ist, dann probiere ich auch ungern immer aus, weil das ist ja dann richtig gut, weißt du?
Ja. Ja, kann ich nachvollziehen, ja. Gregor.
Aber das Einzige, wo wir uns deutlich unterscheiden, ich muss ja alle 3 Jahre umziehen. Ich werde ja sonst, ich bin ja nicht so sesshaft. Ja? Wenn du, glaube ich, dich wohlfühlst, dann möchtest du dich nicht so gerne räumlich verändern.
Also das ist so, das unterscheidet uns tatsächlich. Zuerst nochmal die Gemeinsamkeiten. Ich habe so einen Ort, das ist Porridge auf Istrien, ja. Da bin ich mit meinen Eltern noch lang vor der Wende zum ersten Mal gewesen. An diesen Ort kehre ich immer wieder gern zurück. Das können auch große Intervalle sein, aber in diesem Porridge in der Nähe von Rovin fühle ich mich wirklich zu Hause. Ich brauche das auch für meine Ausgeglichenheit, dass ich da ab und an mal wieder hingehe. Ansonsten ist tatsächlich so, dass ich habe in Konstanz mehrere Jahre studiert und habe dann gesagt, das mache ich nie wieder. Ich war in Konstanz, weil das Germanistik und Philosophie war in der Zeit die Konstanzer Schule und es gab eigentlich keine bessere Uni für mich als Konstanz. Also bin ich da verhockt buchstäblich. Dann habe ich mir geschworen, das machst du nie wieder. Du bist nie wieder mehrere Jahre in der gleichen Stadt und jetzt sitze ich seit 25 Jahren
bei München. Auch wirklich Schönes.
München ist schön, aber das, und dann muss man halt irgendwann mal sagen, okay, das ist meine Art. Gregor, du hast da ganz recht. Ich bleibe dann gern und bin dann sozusagen reisemäßig unterwegs. Also ohne Reisen würde ich wirklich eingehen. Aber einen festen Wohnsitz oder zwei, das taugt mir. Also ich könnte nicht ständig umziehen.
Wir sehen uns übrigens ja im März, ist ja dieses Jahr dann, also nächstes Jahr die Dubai-Reise. Wir wissen noch nicht genau, aber März, da sehen wir dich auf jeden Fall wieder, Gerd.
Ich denke, ja.
Sollten wir machen. Oder man ist generell mal vor Ort. Also es muss ja auch nicht immer in dieser Kombination dort sein. Ja, es kann ja auch sein, dass man einfach mal sagt, Mensch, wollen wir nicht gemeinsam mal rüberfliegen und mal ein bisschen ein paar Sachen uns angucken.
Ja, habe ich auch schon gedacht, weil es ist nämlich so, du sagst ja, und das finde ich ja auch ganz toll, du sagst ja, ich kann nur zwei Dinge im Leben, nämlich Tauchen und Immobilien. Das finde ich sehr bewundernswert. Du hast vorhin gesagt, Gerd, du machst so viele Dinge und so weiter und so fort. Ja, das ist meine Art, aber es ist auch, es erzeugt eine gewisse Unruhe. Ich stehe nicht umsonst morgens um 4 auf. Und wie soll ich sagen, diese Aussage von dir, ich kann tauchen und Immobilien, die hat was Zen-mäßiges fast schon. Also diese Konzentration auf diese zwei Dinge, die finde ich super. Zum einen. Dann, obwohl ich niemals tauchen könnte, weil ich nämlich, ich muss unbedingt atmen. Ich brauche das Gefühl, ich bewundere das auch zu tauchen. Aber was ich natürlich auch super finde, ist das Stichwort Immobilien. Und das ist etwas, womit ich mich mein ganzes Leben lang eigentlich nicht mal nicht beschäftigt habe, sondern ich habe das irgendwie gemieden wie der Teufel das Weihwasser und habe keine Ahnung warum. Und ich habe auch im Lauf meines Berufslebens wirklich Gelegenheiten, Schnäppchen heute, ja, wenn ich da dran denke, dann weine ich, ja, offeriert gekriegt, habe die lachend, ohne auch nur einen Gedanken zu verschwenden, abgelegt. Und das hat sich geändert. Das hat sich geändert durch unsere erste Dubai-Reise. Das hat sich tatsächlich geändert durch die Begegnung mit dir, Gregor. Und insofern, ja, gern. Schauen wir mal.
Darüber machen sich die wenigsten Leute Gedanken. Wir haben täglich mit Immobilien zu tun. Wir leben in denen, wir betreten die, wir merken sofort, ist es sympathisch, ist es nicht, das geht im Supermarkt los, das geht im Hotel los, das geht in der U-Bahn-Station los, also überall haben wir mit Steinen zu tun und da merkt man halt auch sehr schnell, passt es nicht. Und ich liebe das. Viele Leute haben natürlich immer Angst davor, irgendwie was zu kaufen oder die können da eher, weißt du, die geben eher viel Geld für ein Auto aus, womit du übrigens in den seltensten Fällen Geld verdienst. Mit der richtigen Immobilie allerdings verdienst du halt immer Geld. Also, und es gibt so einen schönen Spruch in der Immobilienbranche, das heißt, weißt du, wenn kaufst du eine Immobilie, dann hast du im Notfall Steine zu verkaufen. Kaufst du eine Aktie, ist einfach futsch.
So. Ja, ist richtig. Also die Wertschätzung zum Thema Immobilie, wir richten unser Büro hier in der Münchner Müllerstraße, gestalten wir um. Und wir hatten tatsächlich vorgestern, Montag, eine Feng Shui-Beraterin hier in den Räumen. Und das war ein ganz, ganz großartiges, eine ganz großartige Begegnung. Die hat auch im Vorfeld, die wollte also unsere die Geburtsdaten vom Team und so weiter, kam also mit einer Einordnung Feng Shui-mäßig und hat sozusagen fast bis ins Persönliche gehend, wenn man das wollte, wenn man den Transfer gemacht hat, Anregungen gegeben und die Raumgestaltung so, spannend präsentiert, dass wir gestern das Büro umgeräumt haben.
Also
ist ja auch eine Form von Wert. Und die sagte, deswegen komme ich eigentlich hauptsächlich drauf, die sagte, Gebäude sind auch Energie. Die sprechen sozusagen mit uns.
Total, das finde ich auch. Total. Also wir haben auch jetzt gerade so eine Zwischenlösung gerade, weil wir unser neues Haus umbauen. Und wir haben erstmal unsere Zwischenlösung mit weißen Salbei ausgeräuchert, um die Energie rauszubringen.
Gut, gut.
War das deine Idee? Haben wir beide. Wir machen, also auch wir haben, wir haben so, ich sage jetzt mal, Energieberater, die uns da auch bei dem, gerade auch beim neuen Haus und sowas unterstützen. Wo macht man was? Cool. Wo macht man wie was? Und viele machen sich darüber keine Gedanken, aber gerade Thema auch Büro ist so wichtig. Weißt du, du verbringst mehr Zeit teilweise im Büro als zu Hause und darum, man muss eigentlich so eine Arbeitswelt, es muss auch, weißt du, du machst dir auch ein Zuhause schön und viele machen sich aber im Büro nicht schön, sondern zweckmäßig. Und ein Büro ist bei mir auch, da hängen Bilder, da hängt ein Fernseher, da ist ein Sofa, da ist einfach, das muss sich trotzdem cozy anfühlen und du musst dich da wohlfühlen und es zeigt ja auch so ein Stückchen was von deinem Charakter. Also du hast ja auch deinen Schreibtisch gepostet, diesen recht minimalistischen. Und ich kenne ein Foto von deiner Wohnung. Du bist ein Minimalist. Dir reichen wenige Sachen. Ja. Dir reicht ein Bücherstapel, ein Sofa und der Fernseher verstaubt wahrscheinlich bei dir.
Ja,
gut, dass du es sagst. Weißt du, ich wollte jetzt nicht vorgreifen.
Ich habe wirklich meinen Fernseher 1987 rausgeschmissen.
Du Glücklicher. ich bin großer Cineast. Ich brauche Filme.
Also Filme brauche ich auch, Gregor. Ich bin aber so, wie soll ich mal sagen, so übersensibel, wenn ich jetzt mal so sagen darf. Ich gucke meine Kinofilme, ich bin begeisterter Kinofilmgucker. Ich gucke die immer auf dem Handy an, weil das Display ist so klein, dass es nicht reinflutscht.
Ich habe einen super Film geguckt, ist ein Tipp für dich. Ich glaube leider auf Netflix oder so, aber es ist ein deutscher Film von der Caroline Herfurth. Mhm. Kennst du wahrscheinlich, okay. Die Schauspielerin, die hat Regie geführt, Drehbuch geschrieben und die Hauptrolle gespielt und der Film heißt Wunderschön. Ist so ein bisschen so, das Thema geht um Frauen, um Beziehung, um wie sehe ich Körper nach zwei Kindern und sowas alles. Und wirklich richtig super. Meine Frau und ich haben den geguckt und haben danach gesagt, Mensch, wow. Endlich mal so ein Film, der so richtig Tiefgang hat und nachdenklich. Mhm. Und also wirklich kleiner, weiß ich, Werbeblock, wunderschön.
Du, wunderschön, ja, ich notiere es mir gleich.
Ja, weil super. Wir ja jetzt leider, es ist wie im Fluge gegangen. Wir kommen ja langsam so dem Ende entgegen. Ja. Und wir haben auch noch bei Spotify eine Playlist, die heißt auch Real Hope Talk. Da dürfen meine Gäste immer so ihr Lieblingslied reinpacken. Also so ihren Evergreen, den sie immer wieder gerne hören. Und wenn der im Radio läuft, im Auto, ich hoffe, du machst auch mal das Radio an und fährst nicht immer still.
Nein, ich fahre nicht still.
Also das ist dieses Lied, wo du dann lauter machst. Das würden wir jetzt gerne haben.
Lachen. Das ist Caroline von Status.
Okay, das kann man sich gut merken. Das wird jetzt reingesetzt. Gerd, vielen Dank für deine Zeit. Wir könnten Stunden weiterreden. Wir hauen hier unten übrigens mal rein, wenn jemand das gefunden hat, weil wenn wir es alles dann posten, natürlich deine ganzen Kontaktdaten, wenn einer Interesse dran hat. Wir hauen von meinem Buch mal kurz den Amazon-Link hier unten rein, falls einer jetzt sagt, oh, das will ich doch nochmal lesen. Ich freue mich drauf. Wir bleiben sowieso in Kontakt. Wir machen den nächsten Podcast mit meinem zweiten Buch. Wir sollten uns dringend kurzfristig treffen, um darüber zu sprechen, wie wir unser Partnerschaftsbuch angehen und wann wir es angehen. Grüß Merle bitte ganz lieb von mir. Ja,
die mache ich.
Ja,
ich muss auch.
Die Merle.
Also Nein. Ich werde Merle grüßen und die freut sich auch auf den Podcast. Die ist sicher sehr gespannt, was wir hier gelabert haben sozusagen. Du, Gregor, es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Ich habe mich auch schon gefreut drauf. Es hat sich jetzt sozusagen wirklich eine ganz tolle Sache erfüllt für mich. Vielen Dank für die Einladung. Und dann
du, sehr, bis auf Weiteres. Sehr gerne. Also, schöne Grüße.
Ja, wollt ihr auch. Ciao. Bis dann. Tschüss, ciao.